Lieber Vater, wir wollen von Herzen dankbar sein für alles, was du für uns getan hast. Wir wollen dir von Herzen dankbar sein dafür, wie du bist und wie du dich uns offenbarst. Wir wollen dir von Herzen dankbar sein, dass du dich uns offenbart hast als der gute Gott, der immer das Beste für uns will. Und wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du mit deiner mächtigen Hand durch deinen Heiligen Geist unser Leben gepackt hast, ergriffen hast, dich uns offenbart hast, angefangen hast, in unserem Leben zu wirken und zu arbeiten, zur Verherrlichung deines Namens. Herr, wir sind so dankbar für das, was wir selber empfangen haben durch dich. Und wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist uns hilfst, deine Stimme zu hören und das aufzunehmen und Wurzeln schlagen zu lassen, was in deinem Herzen ist. So preisen wir deinen herrlichen und heiligen Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte heute über ein Thema predigen, das, meine ich, zu den sehr, sehr wichtigen Themen gehört für jeden Christen, ganz besonders für jeden Christen, jeden Glaubenden, das aber auch ein Problem darstellt für jeden von uns. Ich glaube, dass jeder von uns immer wieder Zeiten hat, wo er damit kämpft. Und zwar ist das Thema Zweifel. Ich möchte heute etwas über Zweifel reden und die Bedeutung des Zweifels. Ihr Lieben, ich glaube, dass der größte Feind des Glaubens ist nicht der Unglaube, sondern der Zweifel. Weil Unglaube beginnt beim Zweifel. Das ist sozusagen die Eingangstüre da hinein. Und ich glaube, dass der Zweifel eine Kraft hat, die imstande ist, etwas zu zerstören. Der Zweifel, den wir manchmal oder auch oft verharmlosen in unserem Leben, ist eigentlich eine der zerstörendsten Kräfte, die es gibt. Er stellt Gott in Frage und vieles andere und ist in der Lage, unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere innige Gemeinschaft mit Gott wirklich auch zu stören. Ich habe vor kurzem einen prophetischen Traum von Bobby Connor gelesen, der mich animiert hat zu dieser Predigt, auch weil es mich selber betroffen gemacht hat. Gerade im Zusammenhang mit dem Zweifel. Er hat einen prophetischen Traum gehabt, ganz einen einfachen Traum, nämlich er hat gesehen, wie auf einem blauen Himmel so ganz in der Entfernung eine kleine Wolke aufgezogen ist. Eine kleine Wolke auf einem blauen Himmel. Und dann hat er eine Stimme gehört. Und die Stimme hat zu ihm gesagt, sage meinem Volk, dass sie unbedingt dieser kleinen, gefährlichen Wolke entkommen müssen. Und Bobby Connor in diesem Traum erzählt, dass er sehr geschockt war über diese Stimme, weil in dieser Stimme, da war ein Alarm. Er hat wie einen Alarm gespürt und das war für ihn nicht ganz verständlich. Und so hat er zurückgefragt, Herr, wieso diese kleine Wolke da am Himmel, was kann die schon ausrichten auf dem wunderbaren blauen Himmel? Und dann hat er diese Stimme noch einmal gehört, die gesagt hat, diese Wolke hat das Potenzial. Diese Wolke hat das Potenzial, den ganzen geistlichen Segen von meinem Volk zu rauben und es zu zerstören. Und dann hat er gesagt, ja, was ist diese Wolke? Und dann hat die Stimme gesagt, es ist die Wolke des Zweifels. Das hat mich sehr betroffen gemacht. und auch den Bobby Connor, und er hat das dann auch weitergegeben. Die Wolke des Zweifels, eine ganz kleine Wolke, manchmal unscheinbar, wir sehen sie nicht, wir spüren sie manchmal gar nicht, wir nehmen sie nicht wirklich wahr, und doch hat sie das Potenzial für etwas, was sozusagen tatsächlich zerstörerisch ist. Der Zweifel, ihr Lieben, ist etwas absolut zerstörerisch. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was der Zweifel für eine Kraft hat und was er bewirkt, dann ist er nicht mehr harmlos. Und so im normalen Leben, ich merke das ja auch in meinem Leben, ist das, was man so als Zweifel Gott gegenüber in verschiedenen Bereichen sozusagen kennt, etwas, was man eher verharmlost. Das ist nicht etwas, wo man einen wirklichen Schwerpunkt drauf legt und nicht wirklich darum kämpft, oder auch sich dagegen stellt, dass dieser Zweifel verschwindet. Er ist irgendwie so, manchmal so wie eine zweite Haut, die uns umgibt, die so unsichtbar ist, die wir nicht wirklich wahrnehmen. Erst wenn es dann zu einer Anklage führt, Gott gegenüber, oder zu Unglaube, dann merkt man. Aber begonnen hat es ja meistens mit dem Zweifel. Es ist der leichte oder stärkere Zweifel zum Beispiel an dem Wesen Gottes. Gott hat uns offenbart, er ist gut. Ihr Lieben, wer kennt nicht diese leise Stimme in sich? Ist Gott wirklich gut? Man könnte jetzt viele Beispiele aus dem eigenen Leben anführen oder aus dem Leben anderer Menschen, die Anlass geben würden zu der zweifelnden Frage, ist wirklich Gott gut? Wenn er gut ist, dann müsste es doch anders aussehen. Man traut sich das manchmal gar nicht sagen, aber es ist trotzdem da. Es ist ein Zweifel an der Güte Gottes, an dem Gutsein Gottes. Es ist ein Zweifel an der Wahrhaftigkeit und Gültigkeit seines Wortes. Man will sich ja auf das Wort stellen, aber man könnte so viele Beispiele erzählen, wo man sozusagen sagt, ja, das funktioniert ja gar nicht, das Wort Gottes. Funktioniert es wirklich? Ist das wirklich wahr, das Wort? Ist es gültig? Lässt es sich wirklich anwenden? Und wieder könnte man viele Beispiele aus dem eigenen Leben zeichnen. Oder der Zweifel an Verheißungen. Gott hat gesprochen, er wird es erfüllen. Und immer wieder, wenn sich etwas längere hinzieht, kommt der Gedanke, ja, will Gott wirklich dieses Wort erfüllen? Wird er es überhaupt erfüllen? Und alles, was damit verbunden ist, der Zweifel daran, dass Gott einen guten Willen für unser Leben hat und uns daher immer in der besten Art und Weise führt. Ihr Lieben, wenn man zurückschaut auf das eigene Leben, dann kommen einem manchmal Zweifel. Ist das immer die beste Art und Weise gewesen, wie Gott mich geführt hat, was er da alles zugelassen hat, wo er mich da sozusagen, in welchen Situationen ich sein musste und, oder bin, ist das wirklich die beste Weise, wie Gott mich führt? Ihr Lieben, das sind ganz heimlich und manchmal auch in schwierigen Situationen kommt es dann irgendwo mehr hervor, kommt der Zweifel. Und ihr Lieben, wir dürfen, das ist mir so bewusst geworden jetzt ganz neu, den Zweifel nicht gering achten, nicht als irgendeine Nebensache, die nicht wichtig ist für unser Leben, sondern wir müssen versuchen zu lernen, den Zweifel von Anfang an, wo er sich in unserem Leben äußert, zu widerstehen. Der Zweifel ist eine gefährliche Wolke. Der Zweifel ist eine gefährliche Wolke. Ist ein gefährliches Samenkorn. Ist ein Same, der in unser Herz gestreut wird. Und wenn er so hineinkommt, so ganz klein, merken wir es gar nicht. Aber wenn er dann wächst, dann ist es oft schon zu spät. Ihr Lieben, der Zweifel war von Anfang an in der Menschheitsgeschichte der Ausgangspunkt des Sündenfalls. Es beginnt am Anfang bei Adam und Eva. Die Stimme des Zweifels, die in Adam und Eva hineingekommen ist, hat sie dazu geführt, diese ganz leise Stimme des Zweifels, dass sie in Sünde gefallen. Und was für eine dramatische Auswirkung. Wir müssen nur den Sündenfall anschauen, dann merken wir die Dramatik des Zweifels in unserem Leben. Die Dramatik des Zweifels in unserem Leben. Und lass es mich gleich sagen, der Zweifel ist etwas, was in besonderer Weise gefährlich ist für glaubende Menschen. Weil sozusagen der Feind versucht mit dem Zweifel, die Glaubenden und den Glauben zu zerstören. Die, die keinen Glauben haben oder für die Gott gar nicht wichtig ist, muss er gar nichts zerstören. Der Zweifel ist eine Waffe des Feindes genau gegen uns. Um die Menschen aus der innigen Gemeinschaft mit Gott herauszuführen. Was war bei Adam und Eva? Sie waren in der vollkommensten, harmonischsten Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann. Das war dem Feind ein Dorn im Auge. Und jetzt beginnt ein Wirken des Feindes mit diesem Aspekt des Zweifels. Gott hatte in den Garten Eden Bäume gepflanzt. Zwei waren ganz wichtig. Der eine war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott sagte zu Adam und Eva, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollt ihr nicht essen. Denn an dem Tag, wo ihr davon esst, da werdet ihr sterben. Das ist ein Wort, das Gott gegeben hat, dem Adam und Eva zu ihrem Besten. Das heißt, wenn sie sich halten daran, wenn sie im Gehorsam und im vollkommenen Vertrauen Gott gegenüber, dass dieses Gebot das Beste für sie ist, dann werden sie leben. Dieses Gebot war das Beste für sie. Und der Feind dreht es um. Und er arbeitet mit Lüge. Und er sagt zu Adam und Eva, ihr werdet mitnichten sterben, wenn ihr von diesen Früchten dieses Baumes esst. Denn Gott weiß, so sagt er, von dem Tag an, wo ihr von diesen Früchten essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Gutes und Böses unterscheiden können und so weiter. Ihr Lieben, so beginnt mit einer Lüge. Und der Same des Zweifels ist in das Herz der mit Gott innigst verbundenen Menschen hineingelegt. Das ist eine Gefahr für die Gläubigen, dass dieser Zweifel irgendwo hineinkommt. Und was der Satan hiermit sozusagen mit diesem Samen des Zweifels meint, ist, dass er sozusagen Kritik übt an dem Wesen Gottes. Das ist der Punkt. Er sagt, bist du überzeugt davon, dass Gott wirklich gut ist? Seid ihr überzeugt davon, dass Gott immer das Beste für euch will? Denn dieser Baum hier in der Mitte des Gartens, der zeigt euch, Gott will nicht das Beste. Er hält euch etwas vor. Er will etwas euch nicht geben. Das heißt, er will nicht das Beste für euch, denn das Beste wäre, würdet ihr dann bekommen, wenn ihr von dem Baum esst. Und so kam die Frage, ist Gott wirklich gut? Will er wirklich das Beste für uns? Genau an einem Gebot, das Gott gegeben hat zum Besten für die Menschen, genau daran knüpft sich der Zweifel an und sagt, glaubst du wirklich, dass dieses Gebot gut ist für dich? Wenn du es übertrittst, dann ist es viel besser für dich, weil Gott meint es nicht immer gut mit dir. Sogar an seinen Geboten versucht der Feind, uns da immer wieder auch eine Falle zu stellen. Und die Folge davon war, dass als sie der Stimme des Feindes nachgegeben haben, Adam und Eva, die Folge davon war Trennung von Gott. Vertreibung aus dem Paradies. Ein Leben in der irdischen Welt, das dem Tode geweiht ist. Gibt es eine dramatischere Folge von Zweifel, als wir sie am Anfang der Bibel sehen? Ich glaube, dass sie am Anfang der Bibel auch so bewusst zu finden ist, um uns schon etwas von der Dramatik Praktik zu zeigen, was Zweifel bedeutet. Und wir wollen das übertragen für unser Leben als glaubende Menschen. Für uns macht der Teufel es zu einem Problem. Weil er will unbedingt mit dem Zweifel, wenn wir ihm nachgeben, uns den Segen Gottes rauben. Der Zweifel war in der Lage, diese herrliche, harmonische Gemeinschaft im Paradies von Adam und Eva von ihnen zu rauben, wegzunehmen, den göttlichen Segen zu vernichten. Das war die Stimme, die Bob Connor gehört hat. Es hat das Potenzial der Zweifel, diese Wolke, den vollen geistlichen Segen zu rauben. Ihr Lieben, der Zweifel, wenn wir ihn nicht widerstehen, hat diese Tendenz, uns etwas zu rauben. Etwas, was uns eigentlich zusteht, was uns zugehörig ist, was Gott uns zugedacht hat. Entweder wir haben schon und wir verlieren es dann, oder wir bekommen es gar nicht, weil wir zweifeln an dem, was Gott sagt. Ihr Lieben, der Zweifel ist eine stärkere Waffe des Feindes als sonst alles andere. Es ist nicht so stark, dass er uns überredet, irgendjemanden umzubringen. Aber wenn es ihm gelingt, den Samen des Zweifels in unser Herz zu streuen, dann ist etwas gelungen, was sozusagen für ihn von größter Bedeutung ist. Und ihr Lieben, der Samen des Zweifels ist zum Beispiel auch dann gegeben, wenn es um Verheißungen geht, ganz besonders da. Wenn wir sozusagen auf Verheißungen zugehen, die Gott über unser Leben gesprochen hat oder über der Gemeinde oder wie auch immer, wenn es dem Feind gelingt, dass er dem Wort Gottes, das er ausgesprochen hat, dass es geschehen soll und geschehen wird, und er verbirgt sich mit seinem Wesen und mit seinem Namen, wenn es ihm gelingt, dass in uns Zweifel entstehen daran, ob Gott denn wirklich, wirklich das erfüllt. Und wir haben wiederum so viele Beispiele aus unserem Leben, die wir anführen könnten, die uns Anlass geben, auch im Zusammenhang mit unseren Verheißungen, die wir bekommen haben, dass Gott vielleicht gar nicht gewillt ist, alle Verheißungen zu erfüllen. Und ihr Lieben, auch da, wenn der Zweifel Oberhand gewinnt, raubt er. Im schlimmsten Fall raubt er uns den Segen der Erfüllung einer Verheißung. Es kann manche Verheißung uns geraubt werden, nämlich die Erfüllung durch den Zweifel. Wir haben ein ganz dramatisches Beispiel in der Bibel. Ihr kennt alle die Geschichte von den Kundschaftern. Ein hervorragendes Beispiel, an dem man das deutlich machen kann, das natürlich in seiner drastischen Auswirkung ganz besonders ist. Gott hatte dem Volk Israel hoch und heilig, wie man bei uns sagt, versprochen, dass sie in ein gelobtes Land hineinkommen werden, das ihnen zum Besitz gegeben ist. Und jetzt waren sie gerade auf dem Weg in dieses Land. Das ist eine Verheißung, die zurückgeht auf die Väter, auf Abraham. Gott hatte gesagt dem Abraham, ich werde euch dieses Land, wo du noch als Fremdling bist, nämlich der Abraham, werde ich dir und deine Nachkommen zu einem ewigen Besitz geben. Eine der größten Verheißungen, die Gott dem Volke Israel gegeben hat. Jetzt waren sie unterwegs von Ägypten, Gott hatte sie befreit. Er hatte angefangen, diese Verheißung zu erfüllen. Und sie wussten auch, dass es nun in diese Richtung geht, dass sie in dieses gelobte Land von Gott geführt werden. Und sie hatten auf dem Weg zur Vollendung dieser Verheißung Wunder über Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Gott hat es ihnen bestätigt. Eine typische Sache, die man jetzt auch auf unser Leben übertragen kann. Es ist zu lange, jetzt über alle Details zu reden. Nur von der Sache her, das, was ich heute betonen möchte daran. Sie kamen an die Schwelle zu dem gelobten Land. Kadesh Barnea im Süden. Und sie sandten 12 Kundschafter aus, auch von jedem Stamm einen Kundschafter, um nun dieses Land zu erkunden. Denn das Land war ja bewohnt. Und natürlich war das kein Spaziergang, in dieses Land hineinzugehen, sondern es hatte sicher auch mit Problemen, mit Schwierigkeiten zu tun, aber sie hatten in der Wüste auch viele Probleme und Schwierigkeiten und Gott hatte immer geholfen. Nun, jetzt kommen die zurück und 10 von ihnen geben einen völlig negativen Report. Interessant ist aber, dass sie sagen, ja, stimmt schon, es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das war die Verheißung, nicht? Ich will euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Es ist wirklich ein Land. Sie brachten ja auch Früchte aus diesem Land, die waren herrlich und groß. Und dann kam das Aber. Ihr Lieben, der Zweifel beginnt meistens mit Aber. Ja, Gott, aber. Das muss man sich merken. Der Zweifel beginnt meistens mit einem Aber. Und so war es auch hier. Ja, es ist ein gutes Land. Aber in diesem Land gibt es Riesen. Und in diesem Land sind befestigte Städte. Und diese Riesen, die fressen ihre Einwohner. So hat man weitergegeben. Und wir werden dieses Land nie einnehmen können. Denn es ist zu stark für uns. Diese Riesen, die stehen uns entgegen mit aller Kraft. Und wenn wir ihnen begegnen, dann scheinen wir wie kleine Heuschrecken vor ihren Augen. Die Kundschafter wussten um die Verheißung, dass das Land ihnen gehören wird. Aber in dem Moment, wo sie sahen, die Hindernisse, die Riesen, Schwierigkeiten, Unmöglichkeiten auf irdischem Wege, mit irdischer Kraft, begann der Zweifel. Und der Zweifel ist in der Lage, die Verheißung auszulöschen. So stark war der Zweifel. Sie hatten so einen mächtigen Gott erlebt. Aber jetzt sahen sie wiederum einmal diese vielen Hindernisse und die Schwierigkeiten, die Probleme, und vieles, was unmöglich war, und schon begann die Stimme des Zweifels an ihnen zu nagen und zu sagen, ist Gott wirklich in der Lage, uns da hineinzuführen, in dieses Land? Werden wir dann nicht alle umkommen, wenn wir diesen Riesen begegnen? Es beginnt. Und dieser Zweifel springt über auf das ganze Volk. Die Stimme des Zweifels hat Kraft, auch andere zu erreichen. Das müssen wir Acht geben darauf, ganz besonders. Unser Zweifel ist ansteckend. Glaube ist auch ansteckend, aber Zweifel auch. Und zwar sehr mächtig, weil der Feind dahinter ist. Er kann eine ganze Gemeinde umfangen, er kann einen ganzen Hauskreis, eine ganze Familie, wer auch immer. Und sie waren voller Zweifel, wird denn das, was sozusagen Gott uns verheißen hat, möglich sein? Jetzt hat er uns bis zur Schwelle des gelobten Landes geführt. Und jetzt, wenn wir hineingehen, werden wir alle umkommen. Ihr Lieben, aus dem Zweifel entstand ein Murren. Aus dem Murren entstand Anklage. Gott, warum hast du uns hierher geführt? Es wäre doch besser gewesen, sagen sie, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Stellt euch das vor. Der Zweifel steht gegen die Verheißung. Immer. Ob er nun ganz klein anfängt oder schon größer ist. Wenn man ihm Raum gibt, fängt er an, sozusagen sein Unwesen zu treiben, sein Potenzial. Dieses Wort, das hat mich wirklich von Bobby Connor, was er gehört hat. Diese kleine Wolke hat das Potenzial, jeden geistlichen Segen zu rauben. Das ist ein Beispiel dafür. Da ist ein Potenzial in jedem kleinen Gedanken des Zweifels, dass er uns etwas raubt. Und aus diesem Murren und Anklage wird Rebellion. Sie rebellieren gegen Mose, sie rebellieren gegen Gott. Und daraus kommt eine Entscheidung und sie sagen, wir werden uns einen neuen Führer suchen. Mose absetzen. Und werden uns zurückmachen auf den Weg nach Ägypten. Ihr Lieben, das ist ein absolut zerstörerischer Prozess, der mit dem Zweifel beginnt. Obwohl sie die Verheißungen hatten, obwohl sie an anderen Stellen erlebt haben, wie Gott mächtig eingegriffen hatten, an dieser Stelle haben sie dem Zweifel Raum gegeben. Und die, Und das Ende, die Folge dieses Zweifels war verheerend. Alle Männer und alle Erwachsenen über 20 Jahre, heißt es dann, durften das gelobte Land nicht betreten. Sie mussten 40 Jahre in der Wüste verbringen, obwohl sie nur eine Schwelle entfernt vom gelobten Land waren. Sie waren ja schon 3 Monate nach ihrem Auszug dort, oder sagen wir 5 Monate. Aber jetzt mussten sie 40 Jahre gehen, bis alle, die damals gemurrt haben, außer den Kindern, ja, also die schon erwachsen waren, bis alle in der Wüste gestorben sind. Dann durften sie eingehen. Ihr Lieben, dieser Zweifel hat ihnen ihr Erbe geraubt. Das ist ein drastisches Beispiel, aber es ist oft gut, wenn man so drastische Beispiele vor Augen nimmt und wie das beginnt. Es beginnt, jeder Einzelne im Volk Israel hätte sich dagegen entscheiden können. 2 waren's ja, Josua und Kaleb. Die haben sozusagen, die sind, wie man auf Österreich sagt, ausgeflippt, wie sie gehört haben, was die anderen Kundschafter hier mitgeteilt haben. Und sie haben zu dem Volk gesagt, nein, 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 dieses Land ist ein sehr, sehr, sehr gutes Land. Es wird 2 oder 3 wiederholt. Es ist ein sehr gutes Land. Ja, da gibt es diese Probleme. Aber Gott hat doch uns zugesprochen. Gebt nicht der Stimme des Zweifels euer Ohrs, sondern der Stimme der Wahrheit. Der Verheißung. Aber da gab es eine Entscheidung. Es beginnt mit dem Zweifel. Und aus dem Zweifel kommen dann eine ganze Reihe von Sachen. Bobby Connor hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, der Zweifel ist die Gebärmutter. Aus dem heraus Unglaube, Rebellion, Angst und so weiter herauswächst und uns zu falschen Entscheidungen führt. Die Gebärmutter, in der das wächst, ist der Zweifel. Und der bringt etwas zur Geburt. Und darum muss diese Gebärmutter sozusagen zerstört werden oder ersetzt werden durch eine andere Gebärmutter, wenn man so sagen möchte. Und der Zweifel ist nicht so harmlos, wie wir das oft in unserem Leben so irgendwo uns vor Augen führen lassen. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir an diesen Dingen auch lernen, in ihrer drastischen Weise manchmal etwas zu verstehen, was vielleicht in unserem Leben nicht so drastisch sich gleich auswirkt. Aber wir wissen ja oft gar nicht, wessen Segen wir geraubt werden durch unsere Zweifel, weil wir den Segen nicht gesehen haben. Ich bin überzeugt, dass viel an Segen uns geraubt wird und wurde, weil wir mit dem Samen des Zweifels in unserem Herzen Raum gegeben haben, in vielerlei Hinsicht. Das muss Gott aufdecken. Das ist eines der Sachen, von denen ich denke, dass wir uns dem stellen müssen. Gott muss uns offenbaren bis in die Tiefen hinein, wo Zweifel sind. Oder denk zum Beispiel jetzt eine andere Geschichte an den Petrus, wie er mit seinen Jüngern mit seinen Kollegen, mit den anderen Jüngern zusammen, wie sie da auf dem See Genezareth fahren. Es ist dunkel, es ist Nacht. Jesus hat sie vorausgeschickt übers Meer. Und während sie da in der Nacht auf dem Meer sind, kommen Wellen hoch und plötzlich kommt ihnen ein Gespenst entgegen. Kennt diese herrliche Geschichte. Und sie schreien vor Angst, weil sie denken, es ist ein Gespenst. In Wirklichkeit ist es Jesus. Und als sich Jesus ihnen zu erkennen gibt, dann sagt der Petrus voller Mut und sagt, Herr, wenn's du bist, dann gib mir den Befehl, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt, komm, steig aus und komm zu mir. Also das heißt, er hatte ein klares Wort, eine Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, dass er über das Wasser gehen kann. Petrus tut es, er geht Jesus entgegen, das Wasser trägt, und dann heißt es, als er seine Augen wegwandte von Jesus, und das heißt von der Verheißung, von dem Wort, das ihm gegeben wurde. Und er sah was? Die Umstände. Die 10 Kundschafter haben die Umstände gesehen, die Riesen. Und sie sind gesunken, der Glaube sinkt. Und so auch bei Petrus. Er ist gesunken. Und natürlich auch sein Glaube ist gesunken. Und in Todesangst, es hätte ihm sein Leben kosten können. Versteht ihr? Der Segen dessen, der Verheißung, die ihm gegeben war, der hätte sozusagen umgekehrt, weil er gezweifelt hat, sogar jetzt seinen Tod herbeiführen können. Er wäre untergegangen in diesen Wogen. Wenn, vielleicht hätte sie ihn noch gerettet. Aber ich sage mal, es war wirklich gefährlich für ihn. Und er hat es sozusagen in der letzten Sekunde dann, hat er sich an Jesus wieder zurückgewandt und sagt, Jesus, hilf mir. Eine herrliche Geschichte, die zeigt, was wir im Zweifel tun. Was eine Waffe ist gegen den Zweifel. Herr, hilf mir. Das ist das Richtige. Das hätten auch die Israeliten tun sollen damals, wie sie von den Riesen gehört haben. Herr, hilf uns. Wir haben keine Kraft. Aber du hast gesagt und so weiter und so weiter. Aber sie haben es nicht getan. Und Petrus hat das richtig gemacht. Herr, hilf mir. Und schon hat Jesus ihn ergriffen und hat ihn herausgeholt. Und als Jesus dann mit ihm im Boot war, sagt er, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Versteht ihr? Der Zweifel führt zum Sinken. Das ist eine Wahrheit, die sich durch die ganze Bibel zieht. Und deswegen ist der Zweifel so gefährlich. Nicht erst dann, wenn er schon zu einer Rebellion geführt hat oder in irgendeiner Weise uns schon betroffen gemacht hat. Und ihr Lieben, Zweifel gibt es natürlich auch im Zusammenhang mit dem Gebet. Und zwar im Zusammenhang sehr häufig mit der Gebetserhörung. Das ist ein Thema, das kennt jeder. Wir beten und beten und beten und bitten, dass uns Gott sozusagen etwas schenkt und wir bekommen es nicht oder nicht gleich oder anders oder irgendetwas und der Zweifel beginnt zu nagen. Wer kennt das nicht? Im Zusammenhang mit Gebetserhörung, jeder von uns könnte Dutzende von Gebetsanliegen sagen, wo er sagen würde, Gott hat mich nicht erhört. Und dass das nicht irgendwie ein Anlass ist, auch in unserem Herzen sozusagen Zweifel hervorzubringen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder irgendwo zu kämpfen hat damit. Gerade im Zusammenhang mit dem Gebet, ihr Lieben, kämpfen wir am meisten mit Zweifel, würde ich einmal sagen. Ob Gott wirklich, wirklich, wahrhaftig und wirklich unsere Gebete erhört. Ihr Lieben, ihr kennt alle diese Stelle in Jakobus 1. Ich lese euch das ganz kurz vor, wo ja das dann auch thematisiert wird. In Jakobus 1, da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Also von Vers 5 weg. Und es wird ihm gegeben werden. Und jetzt Vers 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein solcher Mann, der zweifelt, denke nicht, dass er erhört wird. Also das trifft mich schon hart. Ihr Lieben, was damit gemeint ist, ist sozusagen jetzt, wie soll ich das sagen, um es auch nicht jetzt misszuverstehen, es geht bei jedem Gebet nicht nur um den Inhalt dessen, was wir beten, sondern es geht in erster Linie in den Augen Gottes um unsere Herzenshaltung. Es geht ihm darum, ob wenn wir eine Bitte vor ihn tragen, wir unvoreingenommen und vollkommen mit Vertrauen zu ihm kommen in der Gewissheit, dass er aus dieser Bitte in der für uns besten Art und Weise reagieren wird. Gott möchte ein unumstößliches Vertrauen, mit dem wir unsere Bitten aussprechen. Die Haltung, ja, ist entscheidend. Nämlich in der Gewissheit, wenn ich das aussage, dann wird Gott es erhören und er wird es auf die beste Art und Weise, die ihm möglich ist, für uns es erfüllen. Euer Vater im Himmel weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihn darum bittet, sagt Jesus. Ihr Lieben, das heißt nicht, dass sozusagen Gott irgendwo ein Automat ist, wie man so schön immer sagt, und unten drückt man mit dem Knopf hinein, ein Wunsch äußert und schon kommt's oben heraus. Das heißt nicht, dass Gott jeden einzelnen Wunsch, den wir vor ihm aussprechen, dass wir ihn genauso, wie wir ihn erbeten haben, auch bekommen. Das wäre ein schlechter Vater, wenn er alle Wünsche seiner Kinder sozusagen wortwörtlich erfüllen würde manchmal. Aber das ist gar nicht hier gemeint. Wir bringen es immer nur auf dieses Thema. Wenn Gott nicht genau so und in diesem Zeitraum und in diesem Maße meine Bitte erfüllt, dann kommt der Zweifel hoch. Und ihr Lieben, da ist sozusagen eine wesentliche Sache, die sozusagen wichtig ist für uns. Die Bibel sagt uns zum Beispiel, wenn du in böser Absicht bittest, nämlich etwas, was nur dir zu deinen eigenen Gelüsten dient, dann wird Gott nicht erhören. Ihr Lieben, es gibt Gründe, warum Gott nicht erhört. Zum Beispiel eben das. Oder wenn wir etwas bitten, nicht im Namen Jesu, das heißt nicht in Übereinstimmung mit seinem Willen. Wenn ich um einen Ferrari bitte, aber es ist nicht der Wille Gottes, dass ich einen Ferrari bekomme, ja, dann wird Gott sozusagen meine Bitte erfüllen, aber anders. Und genau dieses anders, das stört mich. Ich meine, ich habe noch nie gebeten um einen Ferrari, bitte, das jetzt nicht falsch zu verstehen. Also nur ein drastisches Bild, und das eigentlich deutlich machen soll. Ihr Lieben, es geht einfach um diese Haltung. In dem Moment, wo, sagen wir es einmal so, wie ein Brief zum Himmel geht, meine Bitte ausgesprochen wird. Natürlich unter als sein Kind. Ich weiß, dass ich nur etwas erbitten kann, was in Übereinstimmung steht mit seinem Willen. Ich weiß als sein Kind, dass ich in guter Absicht bitten soll. Nehmen wir das alles jetzt einmal voraus, weil braucht ja ein reines Herz. Dann darf ich mit vollkommener Gewissheit ihm vertrauen, dass er auf meine Bitte reagiert auf die bestmögliche Art zum bestmöglichen Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt mein Gebetsleben anschaue und wie ich bete und bitte, muss ich sagen, na, das ist nicht immer die Haltung, die in meinem Herzen ist. Ich kenne diesen Zweifel. Auch wenn ich sogar überzeugt bin davon, dass das, was ich da bete, in Übereinstimmung steht mit ihnen und jetzt nicht darum geht, dass mir es gut geht, ja, zu meinen Gelüsten. Trotzdem habe ich den Zweifel, wird Gott das wirklich tun? Denken wir an die vielen Gebete, die wir für unsere Familienangehörigen, für die Gemeinde, für unseren Hauskreis, für unsere Ehepartner, Kinder, die nicht im Glauben sind, wie die Stadt, für die wir beten und so weiter. Da hätten wir doch wieder viele Möglichkeiten zu sagen, ja, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich auch in dieser Weise eintreten wird. Und ihr Lieben, ich denke, dass wir sozusagen uns dessen bewusst werden müssen. Wir müssen Gegenmaßnahmen setzen, gegen den Zweifel. Ihr Lieben, die wichtigste Gegenmaßnahme, ich meine, es klingt jetzt blöd, ein Gegengift gegen das Gift, ja, das ist kein Gift, was wird da, das hebt das Gift auf, aber die Gegenmaßnahmen gegen den Zweifel sind entscheidend, sehr einfach gesagt, aber schwer zu tun, ja. Einfach gesagt. Das Erste, ihr Lieben, das Erste, was entscheidend wichtig ist, wir müssen ehrlich uns unseren Zweifeln stellen. Nicht sie verheimlichen und verduschen. Ist ja nicht so schlimm. Okay, wenn es nicht erfüllt wird, na. Aber wir rauben uns so viel. Ich glaube, wir rauben uns eine Menge von Segen, wenn wir den Zweifel verniedlichen, wenn wir nicht entschieden gegen den Zweifel kämpfen. Und das bedeutet, dass wir zunächst einmal Gott bitten müssen, dass er durch seinen Heiligen Geist uns die Tiefen unseres Zweifels aufdeckt. ohne dass wir sie sehen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir darauf gestoßen werden, dass wir sie erkennen. Für mich war dieser Traum, den Bobby Connor da erzählt hat, so ein Wachrüttler im Zusammenhang mit meinen Zweifeln, wo ich möchte gerne viel mehr noch erfassen, wo im Zusammenhang mit meinem sogenannten Glaubensleben, wo ich so denke, dass ich dem Herrn vertraue, dann doch erkenne, so ganz vertrauen tue ich ihm nicht. Da gibt es sozusagen diesen Samen des Misstrauens und es beginnt immer ganz, ganz klein. Ein Samen, der hineingelegt wird in das Herz. Da mag noch alles andere ganz anders sein, so wie die ganz kleine Wolke in einem schönen, wunderbaren blauen Himmel, weit und breit keine Gewitterwolken. Kleine Wolke, aber sie hat das Potenzial, uns etwas zu nehmen. Deswegen, es braucht so sehr, dass wir erkennen können, wo unsere Zweifel sind. Denn, ich sag's noch einmal, ihr Lieben, wir sind uns oftmals unserer Zweifel überhaupt nicht bewusst. Das ist manchmal so wie eine zweite Haut, die wir angezogen haben. Wir sind so sehr gewohnt, als irdische Menschen auch mit Zweifel zu leben, dass uns das gar nichts mehr ausmacht. Naja, ein bisschen zweifeln dürfen wir ja. Gott ist ja viel größer und so weiter. Wird sich schon durchsetzen, auch gegen meine kleinen Zweifeln. Ja, über die schaut Gott hinweg. Das wird mir jetzt aus der Hand genommen. Ich bin echt betroffen durch dieses prophetische Wort. Deswegen predige ich auch heute darüber, weil mir das aus der Hand genommen wird. Und Gott sagt, er stuft den Zweifel als eine gefährliche Waffe des Feindes ein. Gott stuft diese kleine Wolke als viel gefährlicher ein, als ich es tue. Und darum möchte ich reagieren in der richtigen Weise. Die Gegenmaßnahme ist, dass ich diese Wolke erkenne. Herr, zeig mir, wo da diese Samenkörner sind, diese kleinen. Und diese kleinen Wölkchen des Zweifels, die sich in mein Herz hineingeschlichen haben, im Zusammenhang mit deinem Wesen, dass ich zweifle an dem, wer du bist und wie du bist. Dass ich zweifle an der Gültigkeit deines Wortes, dass es wirklich funktioniert. Dass ich zweifle an den Verheißungen, ob du sie wirklich durchsetzen wirst. Dass ich zweifle daran, wie du mein Leben geführt hast, ob das immer das Beste war. Hätte es nicht anders besser sein können? Oder wenn es vor mir liegt oder ich gerade in einer Situation bin, wo ich sage, da kann ich die Führung Gottes jetzt nicht erkennen. Ihr Lieben, das ist überall. Der Zweifel, der ist wie ein kleiner Samen, der überall sozusagen wirksam ist. Und der Zweifel, um es noch einmal deutlich zu machen, er hat immer ein Zwillingsgeschwister und das ist die Lüge. Täuschung und Lüge. Zweifel und Lüge sind ein Paar. Der Zweifel funktioniert auf dem Boden der Lüge. Der Feind lügt und täuscht. Und dieses Samenkorn gibt er hinein. Er hat Adam und Eva belogen. Gott hat das und das gesagt, aber er meint's nicht gut. Er ist nicht gut. Er will euch das Beste vorenthalten. Eine glatte Lüge. Oder er sagt, schau doch einmal auf die Umstände. Schau dir diese Unmöglichkeiten in deinem Leben herum an. Glaubst du denn wirklich, dass Gott das alles überwinden kann? Er hat doch dir was ganz anderes zugesagt. Er hat dir gesagt, dass dein Leben in die Richtung geht. Aber schau, in welchem Schlamassel du dich befindest. Es ist noch schlechter geworden. Wer würde da nicht sozusagen auch in der Gefahr stehen, diesen Zweifel in seinem Leben irgendwo Raum zu geben. Und ihr Lieben, diesem Pendant, also diesen zwei Begriffen von Zweifel und Lüge, steht etwas anderes gegenüber, das ist Wahrheit und Glaube. Zweifel und Lüge sind ein Zwillingspaar und Wahrheit und Glaube sind das andere. Das heißt, es geht mit Entschlossenheit darum, dass wenn wir sozusagen vom Heiligen Geist immer und immer wieder Offenbarung bekommen haben, wo ein Zweifel ist und der dahinterliegende Lüge offenbar wird, dass wir diese Lüge bekennen vor Gott. Herr, es tut mir so leid, dass ich daran gezweifelt habe, dass du gut bist. Denn das ist, wie du dich offenbart hast in deinem Wort. Und an dieser und dieser Stelle meines Lebens habe ich gezweifelt, dass du es wirklich gut meinst mit mir. Und ich bekenne dir diesen Zweifel und bitte dich um Vergebung, dass ich sozusagen dir wehgetan habe. Es ist eine Verletzung der Würde Gottes, der Zweifel. Das ist mehr als eine kleine Nebensache. Wir ziehen das Wesen Gottes wir stellen es in Frage durch unseren Zweifel. Und wir verduschen das oft so leicht. Und ich möchte, dass es in meinem Leben anders wird. Dass sozusagen die Wahrheit dessen, wie sich Gott uns dargestellt hat, was er an Verheißungen gegeben hat, wie er uns geführt hat und so weiter, dass das so in meinem Herzen einen Anker gewinnt, dass die Wahrheit die Lüge ausrottet. Die Wahrheit vertreibt die Lüge. Es geht nicht darum, dass wir nur sagen, Herr, ich habe da sozusagen gezweifelt an deiner Güte. Es geht nun darum, dass ich sage, ich möchte gerne, dass die Wahrheit, dass du gut bist, so von meinem Herzen Besitz ergreift, dass sie die Lüge ausschwemmt. Dass nicht die Lüge mich von der Wahrheit raubt, sondern dass die Lüge geraubt wird durch die Wahrheit. Und der Entscheidung meines Lebens, dass ich der Wahrheit und der Stimme der Wahrheit und der Stimme des Wortes Gottes mehr glaube als der Stimme des Zweifels. Das ist meine Entscheidung. Das ist ein tägliches Werk. Es muss mir bewusst werden, dass mein Leben ständig von diesen Zweifeln, groß oder klein, betroffen ist. Und dass es darum geht, diesen Zweifeln zu begegnen mit der Wahrheit. Sondern Herr, auch wenn es ganz anders ausschaut um mich. Und wenn du das und das alles noch nicht erfüllt ist, ich halte fest an dir, deine Entscheidung, Glaube ist eine Entscheidung. Für den Zweifel muss ich mich nicht entscheiden, der kommt sowieso. Aber für die Wahrheit muss ich mich entscheiden. Dafür, dass ich ihm vertraue, dass es so ist. Ihr Lieben, ich kann unter diesem Gesichtspunkt noch ein bisschen mehr, ist mir das bewusst geworden, verstehen, was Gott dem Josua gesagt hat, wie er die Leitung übernommen hat und Mose gestorben ist. Ich lese euch das, ihr kennt ja alle diese Stelle in Josua Kapitel 1. Da heißt es, wie er sozusagen diese Übertragung des Amtes bekommt, wo Gott zu ihm sagt, nun sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes, dieses Buch der Bibel, können wir jetzt eintragen, soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Nicht, was die Umstände sagen. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Ich verstehe mehr und mehr, warum Gott so eindringlich dem Josua sagt, halte dich an meine Verheißungen, triff eine Entscheidung, dieses Wort, das ich gesprochen habe, zu halten und füttere dich ständig damit. Lass deine Gedanken um dieses Wort Gottes kreisen, denn du wirst es brauchen. Es kommen Umstände und bald kamen die Umstände in Jericho. Das waren riesige Umstände, wo Josua vor der Frage stand, wie sollen wir jemals Jericho einnehmen? Und es kamen weitere, der ganze Einzug in das gelobte Land war ja etwas, was sozusagen verbunden war mit Kampf. Und ich verstehe, dass Gott gesagt hat, wenn du dich nicht näherst mit meinem Wort und was ich gesagt habe, wird der Zweifel von dir Platz greifen und der Zweifel raubt euch etwas, wie es schon geschehen ist bei den 12 Kundschaftern. Das war ja die Vorgeschichte. Deswegen ist es jetzt 40 Jahre nachher und es hätte wieder passieren können. Dass etwas geraubt war und es verschoben worden wäre auf nächste Generationen und sie das gar nicht hätten sozusagen wirklich auch genießen können oder in Besitz nehmen können. Und ich verstehe, warum Gott gesagt, Tag und Nacht, schau in dieses Wort hinein. Nähre dich damit. Nähre dich mit der Wahrheit. Nähre dich mit dem, was Gott verheißen hat, dem Abraham. Ihr werdet dieses Land besitzen. Nähre dich damit. Dann wirst du Erfolg haben. Aufgrund des Wortes Gottes und der Verheißung, weil Gott sich dann dazu stellt und er wird den ganzen Segen seiner Verheißungen freisetzen, wenn er ein Herz vor sich hat, das ihm unumstößlich vertraut, völlig vertraut. Das ist das Herz, um das es Gott, das müssen wir gewinnen, das können wir nicht. Und deswegen lasst uns wirklich darauf achten, schon von Anfang an, wo der Same des Misstrauens, in welcher Weise auch immer, gestreut wird in unser Herz hinein, dass wir es schnell ausreißen, dass wir es schnell besiegen, diesen Zweifel, mit der Wahrheit des Wortes Gottes, mit der Beschäftigung, mit den Verheißungen, mit dem Wort Gottes und so weiter und so weiter. Und dementsprechend Entscheidungen treffen und nicht der Stimme des Zweifels Raum geben, sondern der Stimme Gottes, die durch sein Wort spricht. Und wir werden noch viel mehr, viel größere Siege erleben, wenn wir den Zweifel in der richtigen Weise entgegentreten. Amen. Herr Jesus, wir bitten dich so sehr, dass du uns dabei hilfst, dass wir bereit werden, wirklich, wirklich von ganzem Herzen uns zu öffnen vor dir und dass du uns zeigen kannst, wo Zweifel unser Herz bewegt und nicht Glaube. Vater, auch wo wir es überhaupt nicht merken und wir vielleicht sogar entsetzt sein werden, wenn du deinen Finger drauf legst, wie stark der Zweifel doch in unserem Herzen ist. Wir wollen dem uns öffnen. Und dich wirklich bitten als Einzelne, auch im Zusammenhang als Gemeinde, wo es um Worte und Verheißungen geht, die du uns gemeinsam gegeben hast. Herr, wir wollen dem Zweifel ins Auge schauen, dass er entlarvt wird. Und wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, darüber Buße zu tun. Und dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Wahrheit so vor Augen stellst und so in unser Herz hineinprägst, dass wir gemäß der Wahrheit in unserem Leben die richtigen Entscheidungen treffen. So werden wir zum Ziel kommen mit all dem, was du dir vorgenommen hast. Und Herr, solche Mitarbeiter wollen wir dir dienen. Nicht mit einem Herzen voller Zweifel, sondern mit einem Herzen von einem großen, vollständigen Vertrauen zu dir, dass du immer und immer und immer das Beste mit uns vorhast. Wir möchten uns nicht ablenken lassen von den vielen Dingen um uns herum, die uns weismachen wollen, dass du es nicht gut meinst. Das ist Lüge, Herr. Aber das musst du uns auch als Lüge offenbaren, weil es manchmal so stark in uns ist. Weil die Umstände so stark sprechen in unserem Leben manchmal, dass es uns so schwer fällt, dieser Stimme des Zweifels auch zu begegnen. Aber wir sind nicht allein, Herr. Durch deinen Heiligen Geist hilfst du uns, dass diese Stimme des Schweigens die Stimme des Zweifels immer wieder zum Schweigen kommt. Durch deine Wahrheit, die du in unser Herz pflanzt und wo du uns hilfst, Entscheidungen zu treffen, gemäß deiner Wahrheit. Amen.